ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasveros gehörte. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Habona, Bigta, Abagta, Setar und Karkas, den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden, denn so kamen die Angelegenheiten des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen, und ihm zunächst saßen Karschena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu verfahren, weil sie nicht nach dem Befehl des Königs Ahasveros gehandelt hat, der ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde? Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasti hat sich nicht nur an den König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, sodass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden. Das heißen wird, der König Ahasveros befahl, dass die Königin Vasti vor ihn kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören. Und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze der Meder und Perser, damit er nicht bloß vorübergehend gilt. Dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich, das groß ist, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, vornehme und geringe. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten. Und der König handelte nach den Worten Memuchans, und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jeder Mann Herr sein solle in seinem Haus. Das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Ich habe euch, wie gesagt, die erste Seite ausgeteilt und euch immer Fragen aufgeschrieben. Und wenn ihr gut zuhört, dann könnt ihr diese Fragen beantworten und euch so ein bisschen als Gliederung, benutzen, um durch die Bibelarbeit mit da durchzukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle diese Witze von der Fee kennt, oder? Also irgendwie eine Fee erscheint irgendjemandem und stellt ihm dann irgendeine Frage. Er hat so und so viele Wünsche frei, meistens sind es drei. Und dann wünscht sich derjenige meistens irgendwas total Dummes. Eure Aufgabe ist jetzt ganz zu Beginn, dass ihr euch mal vorstellt, ich würde so eine Fee erscheinen. Und ihr überlegt euch, was ihr euch dann wünschen würdet. Ja, und ihr habt theoretisch so viele Wünsche frei, wie ihr wollt. Schreibt mal 2 Minuten auf alles, was ihr euch dann wünschen würdet. Keine Angst, ihr müsst es nicht vorlesen, aber schreibt es mal auf und macht euch Gedanken.
Thank you.
So, meine nächste Frage an euch ist, ihr kennt bestimmt Leute, wahrscheinlich nicht persönlich, aber ihr wisst von ihnen, die da zumindest ziemlich dicht dran kommen. Die viel von dem, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, auch tatsächlich haben, oder? Vielleicht Schauspieler oder Sportler, Leute, die viel Geld haben, die sich alles leisten können. Vieles von dem, was ihr aufgeschrieben habt, bin ich mir ziemlich sicher, nicht alles, aber vieles kann man sich für Geld kaufen. Könnte man sich einfach kaufen, wenn man ja so viel Geld hat, wie man möchte. Und es gibt Leute in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, die wir kennen, von denen wir wissen und die sich das alles leisten können. Und ich möchte sie heute und überhaupt in diesen Bibelarbeiten als sichtbare Könige bezeichnen. Ja, sichtbare Könige, Menschen, die sich leisten können, was sie wollen. Menschen, auf deren Leben wir gucken und eigentlich denken, wenn wir so, weiß nicht, auf der GMX-Startseite oder so irgendwas von denen lesen, denken, die haben in den allermeisten Fällen keine Probleme. Wir haben Probleme, aber die nicht. Und wenn die Probleme haben, dann können sie sich die wegkaufen. Und unser Leben ist doch oft anders. Ja, wir leben nicht so. Ja, auch wenn wir gerne anders leben würden, wenn wir gerne so leben würden wie sie, wir haben Probleme. Ja, alle möglichen. Jeder von uns andere. Und wenn man älter wird, wird das nicht unbedingt besser. Und die Frage ist so häufig, wie verhalten sich eigentlich Gott und unsere Probleme zueinander? Und das Buch, was wir jetzt auf der Osterfreizeit zusammen lesen wollen und wovon wir gerade das erste Kapitel gelesen haben, nämlich das Buch Esther, das gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Wie verhält sich eigentlich Gott und unsere Probleme zueinander? Und die Antwort, die dieses Buch gibt, die geht so. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn wir davon nichts mitkriegen. Ich sage das nochmal. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn wir nichts davon mitkriegen. Und diesen Gedanken vermittelt das Buch auf eine total überraschende Weise. Denn an keiner einzigen Stelle, kein einziges Mal erwähnt das Buch Esther Gott. Nirgends. Und wenn das noch nicht reichen würde, in dem ganzen Buch wird niemand erwähnt, der in der Bibel liest. Wir lesen von keinem einzigen Gottesdienst. Im ganzen Buch wird der Glaube nicht erwähnt. Niemand betet. Niemand in diesem Buch scheint irgendeine Beziehung zu Gott zu haben. Und wie wir noch sehen werden, taugt nicht mal Esther, nach der das Buch ja benannt ist, wirklich als große Titelheldin. Weil wir sehen werden, so besonders vorbildlich ist sie auch nicht. Und wenn man das Buch so liest, dann ist das total spannend, aber nicht unbedingt ein Buch, was wir in der Bibel erwarten würden. Wir würden es eher erwarten, dass es so ein Drehbuch zu einem Hollywood-Film ist. Ja? Palast, Könige, Liebesgeschichte, so alles, was so ein richtig guter Hollywood-Film braucht, ist da drin. Und alles, was ein Bibelbuch braucht, ist da eigentlich nicht drin. Und in diesem Buch bleibt Gott verborgen. Er ist verborgen und er bleibt verborgen. Und die Botschaft des Buches ist, obwohl niemand irgendwas von Gott mitkriegt, hat er trotzdem alles unter Kontrolle. Ja, und heute wollen wir uns jetzt mit dem ersten Kapitel beschäftigen. Und das erste Kapitel ist total spannend. Das ist so ein bisschen, finde ich, der Höhepunkt von der Gottlosigkeit in dem Buch. Ja, nirgends wird Gott erwähnt, aber hier in Kapitel 1, da wird noch nicht mal irgendwer erwähnt, der aus Gottes Volk kommt, nämlich aus dem Volk der Juden, sondern es geht nur um einen gottlosen König, um seinen Hof und um seine Eheprobleme. Sonst um nichts. Ja, es geht also um einen heidnischen König. Und dieser heidnische König heißt in unseren Bibeln Ahasveros. Und wenn ihr mal in Geschichtsbüchern nachguckt, ob es diesen König wirklich gab, ihn gab es wirklich, in euren Geschichtsbüchern heißt er vermutlich nicht Ahasveros, sondern Xerxes. So kennt man ihn, Xerxes der Erste. Und ich habe euch mal zwei Bilder von ihm mitgebracht. Das hier rechts ist Xerxes, so wie ihn damals die Perser, zu der Zeit, als er gelebt hat, auf irgendwelchen Wänden verewigt haben. Und das rechts ist Xerxes, wie er in dem Film 300 dargestellt wurde. Ja, es ist derselbe. Für alle, die 300 geguckt haben, es ist derselbe. Aber Spoiler, er sah sehr wahrscheinlich nicht so aus. Salomon.
In meiner Bibel heißt er auch Xerxes.
Genau, in manchen Bibeln heißt er auch Xerxes, weil eigentlich steht er Ahasveros im Hebräischen, aber dann haben die Übersetzer gedacht, naja, weil alle in der Weltgeschichte den als Xerxes kennen, nennen wir den auch Xerxes. Genau, also es ist der gleiche, der aus 300, nur er sah nicht so aus. Und er war König des Großreiches der Meder und Perser und damals wohl der mächtigste Mann der Welt. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, aber er war vermutlich zu der Zeit auf der ganzen Welt der Mann, der das größte Königreich hatte von allen. Und sein Reich reichte, habe ich mal eine Karte mitgebracht, noch ein Kletter, ja, von Griechenland auf der einen Seite bis hier nach Indien. In Vers 1 und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Äthiopien ist hier unten und Indien ist hier hinten und das war sein riesiges Königreich. Und er hatte übrigens auch, das hat Ludwig uns gestern schon erzählt, auch Israel erobert, also das Land der Juden, das war hier ungefähr ein kleiner Landstrich, einem riesengroßen Königreich mit 127 Provinzen. So, er war also der mächtigste Mann der Welt vor ziemlich genau 2500 Jahren. Fast aufs Jahr genau, vor 2500 Jahren ist er König geworden. Und die Frage ist, was hat dieser Mann mit meinem Leben heute zu tun? Ja? Wir sind alle keine Könige und wir sind alle in einer völlig anderen Zeit, in einer völlig anderen Gegend und wir haben auch alle einen völlig anderen Gott, als er hatte. Und wir wollen ihn uns angucken als ein Beispiel für so einen sichtbaren König. Ja, ich habe ja eben gesagt, diese Leute, die scheinbar keine Probleme haben, das sind die sichtbaren Könige. Und ich glaube, er ist ein super Beispiel dafür, für Leute, die es auch heute noch gibt. Ein erster Punkt, die sichtbaren Könige haben scheinbar keine Probleme. Ja, wenn ich das so lese, dann kommen mir so Gedanken wie, ich würde gerne mit dem tauschen. Ja, der Ahasveros, das ist ein Typ, der kann machen, was er will, den ganzen Tag. Und er hat auch noch das Geld dazu. Na, er regierte über 127 Provinzen, Vers 1. Ja, wenn ich schon eine hätte, mit der ich machen könnte, was ich wollte, das wäre ziemlich cool. Und dann Vers 2, er saß in seinem Palast in Susa auf dem Thron. Auch nicht schlecht. Und Susa war übrigens eine von vier Hauptstädten, die der Ahasveros hatte. Und in jeder dieser vier Hauptstädte hatte er einen Palast. Das heißt, er konnte immer wechseln. Immer da, wo es schön warm war oder da, wo es gerade nicht so heiß war im Sommer, da konnte er hin. Vier Hauptstädte. Und Ahasveros, das Beste an der ganzen Geschichte, der veranstaltete ein Fest für seine Oberen. Also nicht für alle in seinen 127 Provinzen, sondern nur für die Allerbesten. Und dieses Fest hatte es total in sich. Denn es dauerte, ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid, als wir das gelesen haben, das dauerte 180 Tage. Ja, also grob gesagt ein halbes Jahr. Ja, das heißt wahrscheinlich nicht, dass wirklich komplett durchgefeiert wurde. Ich meine, das hält keiner aus. Ich weiß nicht, wie müde ihr seid nach einer Woche Osterfreizeit. Ein halbes Jahr, das hat man auch damals in Persien nicht durchgehalten. Aber es gab... Ja, außer mein Student, dann feiert man wirklich fast ein halbes Jahr durchgehend. Naja, auf jeden Fall, es gab immer wieder in diesem halben Jahr riesig große Feiern. Und das Ziel dieser rauschenden Megaparty, das war nicht, dass Ahasveros sagt, ich bin so ein guter Mensch und ich möchte, dass alle Leute irgendwas mitkriegen von meiner Großmütigkeit, sondern eigentlich wollte Ahasveros sich selber feiern. Der wollte allen zeigen, durch diese Feier, die ein halbes Jahr gedauert hat, wie mächtig er war. Ja, also eigentlich ging es ihm nur um sich. Er wollte, dass alle sehen, wie toll er ist. Und dann hat er sich gesagt, nach diesem halben Jahr, nach diesen Feiern, oh, jetzt zeige ich auch noch nicht nur den Besten, sondern jetzt zeige ich auch noch allen anderen, wie toll ich bin. Und ich mache auch noch für die eine Feier. Ja, Vers 5. Und als diese Tage vollendet waren, also als der wirklich sich ein halbes Jahr die Kante gegeben hat, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susa aufhielt. Burg Susa war eben eine von diesen vier Hauptstädten, wo er zu der Zeit eben war. Und jetzt folgt eine Beschreibung von dieser Feier. Und ich lese euch nochmal die Verse 6 bis 8 vor. Und versucht euch mal vorzustellen, was wir da lesen. Denn eigentlich klingt es ein bisschen langweilig. Ja, da steht, da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinem weißem Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang, denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiel. Das steht hier total ausführlich und wir können fragen, wen interessiert es, wie die Becher aussahen bei der Feier? Aber dadurch, dass das so beschrieben wird, soll einfach für uns zum Ausdruck gebracht werden, wie unglaublich luxuriös dieser Ahasveros lebte. Ja, der lud normale Menschen zu seiner Feier ein und ließ die aus goldenen Bechern trinken und alles war perfekt dekoriert. Das war die übertriebenste Feier, die man je gesehen hat. Er wollte den Menschen zeigen, schaut mal an, wie reich ich bin. Schaut mal, was ich mir leisten kann. Schaut mal, was für ein toller Typ ich bin. Ja, und es ist sogar davon auszugehen, steht da ja ganz ausführlich, jeder durfte machen, was er wollte auf dieser Feier, dass das normal nicht so war. Ja, heute sind Feiern ja so eigentlich, ich meine, man darf nicht randalieren, aber eigentlich darf man machen, was man möchte. Ja, ob ich jetzt Cola trinke oder Radler, das bleibt mir überlassen. Aber damals in Persien, da war normal alles ganz, ganz streng geregelt. Und sogar, was man auf einer Feier durfte und nicht durfte und wie viel man zu trinken hatte und wann man zu trinken hatte, war per Gesetz geregelt. Und bei dieser Feier war das anders, da durfte mal ausnahmsweise jeder machen, was er wollte. So, aber es war nicht nur so, dass Ahasveros eine Feier gab, sondern auch seine Frau. Die dachte, wenn mein Mann feiert, dann feiere ich auch. Und sie veranstaltete eben ein Fest für alle Frauen am Hof. Bei Ahasveros auf dem Fest durften natürlich nur Männer sein. Und der Name von dieser Königin, der war Vasti. Und der König hatte vermutlich mehrere hundert Frauen. Und von diesen mehreren hundert Frauen war sie die allerwichtigste, sozusagen seine Hauptfrau und deswegen Königin. Und in diesen ersten 9 Versen, wo das mit der Feier beschrieben ist und wie viel Macht der Ahasveros hat und alles, es gibt uns einen ziemlich guten Einblick, wie es so im Palast abging damals, so vor 2500 Jahren am Hof des persischen Königs. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch, so ein Leben würde ich auch gern leben. Ja, es ist ein Leben scheinbar ohne Probleme. Ich habe nichts zu tun, sondern Zeit, ein halbes Jahr zu feiern. Ja, es gibt keine Krankheiten, es gibt keine Menschen, die uns das Leben schwer machen, es gibt keine Dinge, die ich machen muss, es gibt keine Dinge, die kaputt gehen können, es gibt keine Rechnungen und wenn es Rechnungen gibt, dann kann ich die einfach bezahlen. Ja, aber es ist ein Leben, was einfach so komplett sorglos ist, dass man mal locker ein halbes Jahr feiern kann. Nicht schlecht, oder? Und wir denken uns, wenn wir das lesen, das muss ein Leben sein. So würden wir vielleicht auch gerne leben oder zumindest so ein bisschen so. Ja, und dann denken wir vielleicht, naja gut, es war vor 2500 Jahren. Heute haben sich die Zeiten geändert. Aber trotzdem, so vom Prinzip her ist das schon ziemlich gut. Ja, und es gibt viele Sportler, Schauspieler und Unternehmer, die scheinen noch ein Leben zu leben, zumindest wenn wir von draußen so hingucken, ein Leben ohne Probleme. Und dann machen wir uns vielleicht manchmal so Gedanken wie, hätte ich doch mehr Geld? Oder würde ich doch besser aussehen? Oder wäre ich doch gesünder? Oder wäre ich doch sportlicher? Oder wäre ich doch erfolgreicher? Dann. Wenn ich es mir leisten könnte, dann wäre mein Leben so viel einfacher. Und die Frage ist, war das Leben von Ahasveros nicht ziemlich nah dran am perfekten Leben? Und ich glaube, wir brauchen nur weiterzulesen nach Vers 9 und zu verstehen, dass der schöne Schein von Ahasveros trügt. Mein zweiter Punkt ist, die sichtbaren Könige haben in Wirklichkeit ganz ähnlich Probleme wie du. Ja, denn ab Vers 10 blicken wir jetzt hinter die Kulissen vom schönen Schein. Halbes Jahr feiern von König Ahasveros. König hatte Wein getrunken und kam dann auf eine nicht so gute Idee, wie man auf nicht so gute Ideen kommt, wenn man zu viel Wein getrunken hat. Und seine Idee war, seine Hauptfrau jetzt auf dieser Feier zu präsentieren. Und zu diesem Zweck schickte er dann gleich seine wichtigsten Diener, seine Kämmerer los, und zwar gleich 7. Und trotz dieser stolzen Zahl von Männern weigerte sich die Königin, zum König zu kommen. Und nun kann man lange spekulieren, warum sie nicht kommen wollte. Und es ist wohl tatsächlich so, dass Ahasveros mit seinem Plan nicht so arg viel Gutes im Sinn hatte. Ja, Vasti sollte nicht kommen, weil er sich gesagt hat, boah, ich habe so Sehnsucht nach meiner Frau, ich würde sie gerne jetzt in meinen Arm nehmen und mit ihr einfach feiern. Sondern wahrscheinlich wollte er sie seinen männlichen Gästen vorführen. Er schaut sie an und erkennt, was ich für ein toller Typ bin, weil ich so eine Frau habe. Das war wahrscheinlich die Botschaft. Ja, wir lesen da, dass er befahl, dass die Königin Vasti mit der königlichen Krone zum König gebracht würde, also dass die mit der königlichen Krone zur Feier kommt. Und dadurch, dass das so betont wird, wird vermutlich ausgesagt, dass er wollte, dass sie nur mit der königlichen Krone zum König zur Feier kommt, mit sonst nichts. So, und jetzt kommen die 7 Männer zurück und sagen, König, sie will nicht. Und dann lesen wir in Vers 12, da wurde der König sehr zornig. Und falls es noch Unklarheiten gibt, heißt es gleich weiter im selben Vers, und sein Zorn entbrannte in ihm. Also der ging richtig ab. Was soll ich denn jetzt machen? Also ruft er wieder seine 7 Kumpels zu sich und er umgab sich ständig mit 7 Fürsten, die ihn berieten. Und die waren nach ihm so die höchsten Beamten im Staat. Das sind jetzt andere als die 7 Leute, die er gerade geschickt hat, sondern es waren jetzt seine 7 Berater. Und es waren Leute, von denen es heißt, sie verstanden die Zeiten und sie kannten die Gesetze des Landes. Es waren so die Weisen, die ihm jetzt Rat geben sollten. Und er fragt sie, was soll ich jetzt mit meiner Frau machen? Dann sagt einer von denen, mit Namen Memuchan, er sagt, weißt du was? Du solltest sie rauswerfen. Und vor allem aus dem Grund, wenn andere Frauen in deinem riesigen Reich, in deinen 127 Provinzen mitkriegen, was du gemacht hast, dann wird keine einzige Frau im gesamten Persischen Reich jemals wieder auf ihren Mann hören. Ja? Zwingende Logik? Also der Memuchan sagte, was die gemacht hat, das ist nicht nur dein Problem, Ahasveros. Das ist demnächst auch das Problem von allen Ehemännern im gesamten Persischen Reich. Und als Maßnahme sagt Memuchan 2 Sachen. Erstens, schmeiß Vasti raus. Und zweitens, soll diese Absetzung in allen 127 Provinzen deines Reiches bekannt gemacht werden. Ja, um zu verhindern, dass andere Männer auf dieselbe Idee kommen wie Vasti. Andere Frauen. So. Und der König hört sich das so an und denkt sich, joa, das klingt gut, ja. Ja. Und wir lesen in Vers 22, er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jeder Mann Herr sein solle in seinem Haus. Und das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Ja, also wenn du in Ägypten gelebt hattest, konntest du sogar in Hieroglyphenbildern nachlesen, liebe Ehefrauen, wagt es ja nicht, euren Ehemännern zu widersprechen, weil sonst und so weiter. Aber jetzt vergleichen wir das mal mit den ersten 9 Versen. In den ersten 9 Versen des Kapitels sieht es so aus, als hätte Ahasveros das perfekte Leben, das Glamour-Leben, traumhaft. Palmen, Sonne, Strand, Geld, Feier. Aber ab Vers 10 sehen wir, dass das nicht so einfach ist. Ja, nach außen hin zeigt sich der König als stark. Aber wir sehen hier in Kapitel 1 ab Vers 10, dass er ganz große Schwächen hat. Und diese Schwächen, die machen ihm das Leben und auch seine Regierung sehr schwer. Und diese 3 Schwächen wollen wir uns jetzt mal angucken. Das erste ist, er wird bestimmt von Jähzorn. Ja, Jähzorn ist, wenn man zornig wird und dann dumme Entscheidungen trifft, weil man gerade so zornig ist. Ja, es ist so, dass Vasti sich nicht so verhält, wie der König das möchte. Und er schmeißt sie im Zorn raus. Und dieses Rausschmeißen war eine Kurzschlussreaktion. Und könnte man ja einwenden, naja, aber immerhin berät er sich ja mit seinen Weisen und hört sich an, was die zu sagen haben. Aber so eine Beratung macht nur Sinn, wenn man, während man sich beraten lässt, wieder bei klarem Verstand ist. Ja, im nächsten Kapitel lesen wir nämlich, dass er ziemlich bald, als er wieder bei klarem Verstand war, bereut hat, seine Hauptfrau rausgeschmissen zu haben. Ja, für Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr mal in eure Bibeln reingucken wollt, der erste Vers nach unserem Kapitel, da steht: Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Ja, in Klammern, das war doof. Ja, also er wird bestimmt von Zorn und handelt dann schnell und unüberlegt. Das zweite, wodurch er bestimmt wird, ist Kontrollwahn. Ja, wenn jemand alles kontrollieren will, dann ist das kein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Ja, erst erlässt er eine Verordnung, also ein Gesetz, was vorschreibt, dass jeder so viel trinken darf, wie er möchte. Ja, wer macht denn sowas? Und dann schickt er gleich 7 Leute los, um seine Frau zu holen, als ob nicht einer reichen würde. Und schließlich hält er es für eine gute Idee, aus dem Verhalten seiner Frau gleich ein Gesetz für sein gesamtes Reich zu machen. Ja, Kontrolle wollte er haben. Er wollte alles kontrollieren in seinen 127 Provinzen. Und wirklich alles durch Gesetze und Manneskraft einfach regeln. Aber in Wirklichkeit zeigt das, wie schwach er war. Wie wenig er vertraut hat. Wie wenig er tatsächlich Kontrolle hatte. Und es wird noch schlimmer. Ja, er hatte zweitens diesen Kontrollwahn, alles unter Kontrolle haben zu müssen. Aber drittens leidet er eigentlich unter Kontrollverlust. Ja, am Anfang lesen wir in Vers 1, ganz am Anfang vom Buch, und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Und damit wir wissen, welcher gemeint ist, es gab nur einen, aber damit nochmal auf Nummer sicher zu gehen, derselbe Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Ja, also der mächtigste Mann der Welt. Und dann geht es darum, in den Versen danach, wie dieser mächtigste Mann der Welt, der Herrscher über 127 Provinzen, nicht mal seine eigene Frau unter Kontrolle hat. Ja, da hat jemand so ein großes Gebiet. Das ist die Botschaft von den Versen am Anfang. Und dann macht sein eigenes Umfeld trotzdem, was es will. Und die Frage ist, was lernen wir daraus? Und ich glaube, zum einen sollen wir die Großen, die Schönen, die Mächtigen, die Stars, die Sportler, die Schauspieler, die Reichen nicht für glücklicher halten, als sie sind. Oder sie sogar beneiden. Ja, das Leben, was wir häufig vielleicht im Fernsehen oder in irgendwie Zeitschriften oder im Internet von ihnen sehen, das ist die gestylte Oberfläche. Ja, das ist das Leben für Instagram oder so. Und hinter den Kulissen sieht es auch bei diesen Menschen oft ganz anders aus. Und selbst wenn sie dadurch, dass sie so viel Geld haben, in manchen Bereichen des Lebens angenehmer oder besser leben, sie leben nicht das Leben, wonach sich jeder Mensch sehnt. Auch sie sind auf der Suche nach mehr. Und das Zweite, was wir uns sagen müssen, ist, also wir sollen sie erstens nicht beneiden und zweitens sollen wir sie nicht unnötig fürchten. Ja, es gibt nämlich auch welche von diesen sichtbaren Königen, von diesen Reichen und Mächtigen, die eben sehr viel Macht haben. Und das kann uns manchmal richtig Angst machen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr manchmal hört von irgendwelchen Machthabern irgendwo auf der Welt, die vielleicht gerade was gegen Christen haben, dass man Angst bekommt. Ja, zurzeit in Deutschland müssen wir uns da nicht so Sorgen machen, aber es gibt viele Länder auf dieser Welt, da muss man sich wirklich Sorgen machen. Es gibt viele Mächtige in dieser Welt, die machen Menschen Angst. Und natürlich könnte man dann die ganze Zeit mit Angst darauf reagieren. Oder man lacht einfach mal über diese Leute. Ich glaube, das Ziel des Heiligen Geistes mit Kapitel 1 vom Buch Esther ist, dass wir einfach mal über den mächtigsten Mann der Welt lachen. Weil er sich zwar König über 127 Provinzen nennen lässt, aber nicht mal seine eigene Familie im Griff hat. Aber warum können wir lachen? Warum haben die Leute vermutlich damals über ihn gelacht, als sie dieses Kapitel gelesen haben? Wir können lachen, weil wir wissen, dass es über diesem Mächtigen, über diesen mächtigsten Mann der Welt und auch heute über den ganzen Mächtigen dieser Welt, über den sichtbaren Königen, da gibt es noch einen König oben drüber. Und es ist ein König, der hier in Kapitel 1 überhaupt nicht vorkommt. Und wie ich euch schon gesagt habe, der kommt auch in den anderen 9 Kapiteln des Buches überhaupt nicht vor. Er wird mit keiner Silbe erwähnt. Aber er ist ein König, der trotzdem über allem steht. Er steht über dem Leben von jedem Einzelnen von euch. Und er steht auch über dem Leben von Ahasveros, dem mächtigsten Mann der Welt. Und es geht um Gott, den unsichtbaren König. Mein dritter Punkt, der unsichtbare König, der steht über deinem Problem. Wisst ihr, in der ganzen Geschichte bleibt Gott immer hinter den Kulissen. Wir sehen ihn kein einziges Mal sichtbar. Aber gerade durch die Darstellung von Ahasveros hier in Kapitel 1 wird so sehr deutlich, wie die Welt einen anderen König nötig hat. Ja, es gibt einerseits Dinge, die Gott und Ahasveros gemeinsam haben. Ja, zum Beispiel, sowohl Gott als auch Ahasveros veranstalten ein riesiges Festmahl. Ja, Ahasveros hier in Esther 1. Und Gott, das lesen wir in Offenbarung Kapitel 19. Letzte Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 19. Und ich würde euch bitten, das mal mit mir aufzuschlagen. Also fast die letzte Seite eurer Bibel, Offenbarung Kapitel 19. Und das Buch Offenbarung ist ja folgendermaßen: Johannes, einer der 12 Jünger von Jesus, ist auf einer Insel und er sieht in Visionen, was in der Zukunft passieren wird. Und ganz am Ende der Offenbarung sieht er, wie es im Himmel sein wird. Wie wird es sein, wenn Jesus wiedergekommen sein wird und alle, die zu ihm gehören, zu sich geholt haben wird. Und was wird dann passieren? Offenbarung, Kapitel 19, und ich lese mal ab Vers 6. Johannes spricht von sich in der Ich-Form, er sieht das alles. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Ja, wir lesen hier in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 6, der wahre König über den sichtbaren Königen ist Gott der Herr. Und dann lesen wir weiter in Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ja, es wird hier symbolisch von einem Hochzeitsmahl gesprochen. Ein Hochzeitsmahl, wo Gott der Bräutigam ist und alle Menschen, die an ihn glauben, seine Braut sind. Ja, wir werden alle zusammen hier als seine Frau bezeichnet, in Vers 7 am Ende. Und dann heißt es weiter: Und es wurde ihr gegeben, dieser Braut, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich erkläre es gleich noch ein Stück weiter. Wir haben hier in Offenbarung gesehen, den unsichtbaren König. Und er möchte, genauso wie Ahasveros, also Gott möchte genauso wie Ahasveros, dass seine Frau eine wichtige Rolle bei der Feier spielt, die er jetzt veranstaltet. Und ich habe eben schon gesagt, diese Frau, die Gott zu seiner Feier einlädt, das sind wir, die wir zu ihm gehören. Jeder Einzelne, der zu Jesus gehört. Ja, wir haben also Ähnlichkeiten zwischen Gott und Ahasveros. Beide machen eine Feier, beide wollen, dass ihre Frau da ist. Aber gerade diese Ähnlichkeiten machen den Unterschied deutlich zwischen König Ahasveros und dem unsichtbaren König, Gott. Denn anders als Ahasveros holt Gott uns nicht zu der Feier, weil wir so schön sind. Sondern es ist alles genau andersrum. Ja, der unsichtbare König, der ruft uns zu seiner Feier, obwohl wir in seinen Augen eigentlich nicht schön sind. Ja, gemeint ist nicht äußerlich. Ja, damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass ihr nicht gut ausseht, sondern es geht mir und es geht Gott um unser Herz. Und wenn Gott unser Herz anguckt, wenn Gott die Sünde in unseren Herzen sieht, dann ist da nur Dunkelheit. Dann sind da nur Sachen, die eigentlich gegen ihn eingestellt sind. Dann sind da Dinge, die ihm nicht gefallen und über die er zornig ist. Unser Herz ist in den Augen des unsichtbaren Königs eigentlich total hässlich. Und das Wunder ist, er lädt uns trotzdem auf seine Feier ein. Weil er uns gegen alles, was in uns ist, trotzdem liebt. Ja, und er hat nicht gesagt wie Ahasveros, ich werfe dich raus und ich suche mir eine bessere. Obwohl er viel mehr berechtigte Gründe dafür hatte, als das Ahasveros hatte. Sondern er hat uns seinen eigenen Sohn gegeben, um unsere Herzen wunderschön zu machen, damit wir auf seiner Feier erscheinen dürfen. In Offenbarung 19, Vers 8 steht dann, dass die Braut ein wunderschönes Gewand angezogen bekommt. Und dann wird erklärt, was dieses Gewand ist. Es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und das bedeutet, dass durch das, was Jesus getan hat, uns Gott anzieht mit einem wunderschönen Brautkleid im übertragenen Sinne, sodass nicht mehr unser hässliches Herz nach außen zeigt, sondern die Gerechtigkeit, die uns Jesus geschenkt hat. Das Evangelium, ja? Also die gute Nachricht von Esther 1, die lautet also, es gibt einen unsichtbaren König. Ein König, den man oft nicht sieht, aber der so viel besser ist als alle sichtbaren Könige, die wir hier auf dieser Welt sehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so Hand aufs Herz. Wir sehen Gott halt nicht. Er ist halt der unsichtbare König. Und das ist oft ein Problem für uns. Ja, es gibt so viele Dinge, die sehen wir. Und die sehen in unseren Augen total gut aus. Und dann ist da Gott und wir wissen, dass er da ist. Und wir glauben auch, dass er da ist. Aber wir sehen ihn halt nicht. Und deswegen gehen wir oft hin und suchen in dieser sichtbaren Welt nach dem wahren Glück. Ja, zum Beispiel, indem wir irgendwie das Leben von anderen sehen und dann neidisch werden. Wir würden das vielleicht nie sagen, aber uns denken, boah, das hätte ich jetzt gern. Oder so wie der oder wie die wäre ich jetzt gern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, und ich glaube, das können wir aus dieser Geschichte hier lernen, dass es dieses perfekte Leben, nach dem wir uns im Grunde alle sehen, dass es das für niemanden hier in dieser sichtbaren Welt gibt. Egal wie viel Geld wir haben, egal wie gesund wir sind, egal wie gut wir aussehen, egal wie sportlich wir sind, das perfekte Leben findet hier auf dieser Erde niemand. Und das sieht man am Leben des scheinbar so glücklichen Ahasveros. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir immer mehr Augen dafür bekommen, uns auf den unsichtbaren König auszurichten. Obwohl wir ihn jetzt gerade nicht sehen können. Und wenn wir uns auf diesen unsichtbaren König ausrichten, dann dürfen wir eines Tages die Braut auf der besten Hochzeit überhaupt sein. Wir dürfen Gäste sein auf der besten Feier überhaupt. Und wisst ihr, was an dieser Feier so genial ist? Diese Feier dauert nicht ein halbes Jahr. Sondern diese Feier dauert eine ganze Ewigkeit. Und wisst ihr, was dann noch der Fall ist, wenn wir auf dieser Feier zu Gast sein werden? Weil der Gastgeber, der unsichtbare König, unser Bräutigam, über allen Problemen steht. Deswegen werden dann auch unsere Probleme, alles, was uns das Leben hier so schwer macht und was uns vielleicht manchmal andere Leute beneiden lässt, werden auch diese Probleme alle vollständig verschwunden sein. Eben deswegen, weil der unsichtbare König nicht nur über den sichtbaren Königen steht, sondern auch über unser Problem. Gut, ich bete noch und dann könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wenn wir dich mit Ahasveros vergleichen, dass wir dann ganz besonders hell sehen dürfen, was für ein guter König du für uns bist. Wir sehen dich nicht, Aber wir wissen, dass du da bist und wir wissen, dass du so viel besser bist. Wir wissen, dass du nicht in erster Linie an dich selbst gedacht hast, sondern dass du an uns gedacht hast, als du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Wir danken dir, dass du uns, obwohl wir es nicht verdient haben und obwohl es keinen Grund in uns gibt, dass du uns trotzdem auf deiner Feier dabei haben möchtest. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Prioritäten wegziehst von dieser sichtbaren Welt und schenkst, dass wir nicht in erster Linie in unserem Leben danach streben, uns hier in dieser Welt das Leben so angenehm wie möglich zu machen, sondern dass du uns wirklich Augen schenkst für deine ewige Welt, für diese Feier, die die ganze Ewigkeit dauert, dass wir uns darauf freuen und dafür leben. Das bitte ich dich, dass du das durch den Heiligen Geist in unseren Herzen bewirkst. Amen. Gut, habt ihr Fragen oder irgendwas, was ihr noch anmerken wollt zu